Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Nuvisu News. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch diese Woche haben wir wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Ja, und los geht's gleich mal mit unserer Julia. Julia, du sitzt hier mit einer gelben Weste. Lass mich raten, unser Thema diese Woche sind die Gelbwesten.
Genau, die Gelbwesten in Frankreich, in Paris, also in ganz Frankreich. Wir haben Informationen bekommen aus erster Hand von dem Demosanitäter Andy Eggert, der seit erster Stunde der Gelbwesten dort vor Ort wirklich in den Hotspots, also in der Hölle, erste Hilfe leistet und immer mehr auch Aufklärungsarbeit tut, indem er die Bilder, die er dort einfängt, hier in die sozialen Netzwerke zu speisen.
Mhm. Genau, und soziale Netzwerke, es ist nämlich tatsächlich so, dass es bei den 16 Wochen Protest, die wir mittlerweile in Frankreich haben, es schon ein Dutzend Tote gab und viele Tausende Verletzte, wie Andi berichtet.
Ja, 5000 Verletzte, 200 lebensgefährlich Verletzte.
Mhm. Auf wessen Konto geht das?
So wie die Demosanitäter, die Paramedics bestätigen, geht es von der Polizei aus, dieser brutale Gewalt. Also ich habe einige Bilder gesehen, die wir nicht ausstrahlen können, weil sie sonst gesperrt werden würden, die Videos. Aber ich habe sowas noch nie gesehen. Also das sind eigentlich Bilder wie aus dem Krieg. Das sind abgefetzte Gliedmaßen und durchgeschossene Wangen und Lippen und riesige Hämatome. Wirklich krass. Brauchst ein dickes Fell, um das anzuschauen.
Also kann man sozusagen, in Frankreich wird scharf geschossen.
Es wird scharf geschossen gegen das Volk, genau. Also die haben Blendgranaten, Splittergranaten, die haben diese Flashballs, diese Hartgummigeschosse, die schon bei einer Distanz von weniger als 25 Meter tödlich sind. Dann Tränengas wird eingesetzt mit einer Potenz, die tausendmal höher ist als das gewöhnliche. Ja.
Ich habe das komischerweise noch gar nicht im Spiegel gelesen.
Naja, man spricht ja immer von den Verletzten, wieder Verletzte am Samstag bei Gelbwesten-Demonstrationen. Aber was für Verletzte, das Satz. Und auch Bilder dazu, das bekommen wir eben nicht.
Ja.
Und eine schöne Anekdote, der Andi hatte das auch beschrieben und Fotos ins Netz gestellt. Und dann meldete sich ein Chirurg und sagte, das kann gar nicht sein und das muss Photoshop sein und so. Und dann sagte er, gut, komm mit mir mit nach Paris, ich zeige es dir. Der plastische Chirurg ist mitgefahren, hat es gesehen. Und dann stürzte ein Weltbild ein, weil er sagte, scheiße, es ist wirklich so. Hier wird scharf geschossen.
Also, Julia Zawasi im Gespräch mit Andy Eggert, der seinerseits Demosanitäter bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich ist. Ja, und wir schauen auch mal in den Ausschnitt rein, was er denn noch so zu berichten hatte.
Deutschland und Frankreich ist ein zusammenwachsendes Land, wie man so schön sagt. Das zeigt auch der Vertrag von Aachen, der ganz deutlich aussagt. Auch in der UN-Charta drin ist, in einem Land eine Unruhe, dann darf die Regierung zum Mittel greifen, die selbst das Leben der Bürger kostet. Ja? Das heißt, da in den Paragraphen ist festgeschrieben, dass die Leute auch getötet werden dürfen, wenn es zu Unruhen kommt. Der Vertrag von Aachen hat auch die Türen geöffnet, zur Eurogenfor, das heißt zu einer internationalen Polizeieinheit, die in ganz Europa eingesetzt werden
Danach
kann.
Danach wollte ich dich auch gerade fragen. Ja.
Und dadurch, dass der Vertrag unterschrieben worden ist, ist Macron ermächtigt, bei der deutschen Behörden nach Polizeieinheiten nachzufragen, wegen den Unruhen in Frankreich. Und die werden natürlich auch, dann kam ein Bericht darüber, wie sie sich vorbereiten und komischerweise haben sie als Opfer die Gelbwesten genommen. Ja, also auch daher ist vorzugehen, dass wenn jetzt dann auch in Deutschland es zu solchen massiven Protesten kommt, jetzt wie in Frankreich, dass auch definitiv davon klar auszusehen, dass auch französische Einheiten hier rüberkommen und dass die dann auch so aufräumen, wie sie es in Frankreich tun. Und die Deutschen lernen dann von den Franzosen, wie man das macht.
Ja, und dann ist noch weniger Solidarität zwischen Richtig. Polizei und Protestlern, weil dann nicht mehr die Nationalität einen eint.
Richtig.
Dass man eigentlich, ja, wir sind doch eigentlich alle Angehörige dieses Volkes,
ja.
Das ist dann auch nicht mehr vorhanden und dann ist auch die Sprachbarriere da, dann können die Demonstranten nicht mehr verstehen, was die Polizisten schreien und andersrum und dann ist es völlige Anonymität eigentlich dazwischen.
Diese Polizisten reden nicht.
Gut, aber sie hören, was die Protestanten skandieren.
Sie hören, aber ja? Es sind Polizisten, worauf man aber auch vielleicht ein bisschen achten muss oder man weiß es nicht, ob es sich tatsächlich um Polizisten handelt oder bezahlte Söldner. Man hat anscheinend schon welche entdeckt in diesen Einheiten, wo man weiß, es sind nicht der Polizei tätig, sondern es sind irgendwie Ex-Armisten. die dann dafür ihr Zutbrot bekommen, die von Macron auch bezahlt worden sind oder von der Regierung. Hm. Und davon ist auszugehen, dass dann genau diese Einheiten, genau die genommen werden, die damit kein Problem haben, auf Leute einzuschlagen.
Ja.
Dass nur diese da genommen werden. Und man hat die Eugen vorher schon vor vielen Jahren aus von Holland, aus Deutschland, aber es war nie so, Frankreich, Italien, es war aber nie so diese Situation da, dass man sie hat einsetzen müssen. Das, was jetzt da unten passiert, hat man auch das Gefühl, dient zu Trainingszwecken, um zu sehen, wie weit kann man überhaupt gehen, wie weit kann man die Leute zusammenschießen, zusammenschlagen.
Genau, wie weit können wir gehen?
Wie weit können wir gehen, um die Situation auch in Deutschland so unter Kontrolle zu halten, wenn die Leute auf die Straße gehen, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt aus Frankreich gelernt, wir wissen, wie die Polizei die Taktik macht, wir wissen, wie man vorgeht, man weiß, was man alles machen kann, man hat verschiedene Taktiken ausprobiert, man hat verschiedene Waffen ausprobiert, man hat verschiedene Arten von Gase ausprobiert.
Hm.
Ja? Und das, wenn das da unten so gut funktioniert, dann funktioniert es auch in den anderen Ländern aus. Das heißt, man hat dort ein Exempel statuiert, man Training, man weiß, wie man alle Waffen einsetzen kann. Das sind die Pferdestaffeln da, das sind die Hundestaffeln da, das sind die Rollpanzer da, das sind Spezialeinheiten da. Also es sind sämtliche Waffengattungen bis zum Scharfschützen sind vertreten und die kann man jederzeit auch in andere Länder einsetzen.
Der Demosanitäter Andreas Eckert, der sich ja wirklich Woche für Woche ja nahezu in Lebensgefahr begeben hat, seit die Gelbwesten in Frankreich demonstrieren. Zwei Gespräche hat er geführt mit Julia. Eins davon ist bereits auf YouTube veröffentlicht. Das andere schlummert noch in unserem Nuviso Plus Premium-Bereich für unsere Abonnenten. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir noch ein paar mehr Nuviso Plus Abonnenten gewinnen können. Denn es ist nämlich so, zum Beispiel bei diesen Interviews, Andreas Eckert fährt dafür viele hundert Kilometer quer durch Deutschland, um hier nach Leipzig in unser Studio zu kommen. Die Moderatorin Julia kommt aus Dresden angefahren. Da fallen natürlich schon mal an sich eine Menge Kosten an. Und dann nimmt uns auch noch YouTube die Monetarisierung für die Gelbwesten-Interviews raus, denn die sind ja nicht politisch korrekt. Ja, und am Ende kommt natürlich ein Kostenungleichgewicht zustande, das wir nur dank eurer Premium-Abos ausgleichen können. Und ja, davon, wie gesagt, können wir ruhig noch ein paar gebrauchen und dann können wir euch natürlich auch noch mehr Informationen liefern. Aber es ist, wie gesagt, immer eine Kostenfrage. Es liegt letztlich an euch, wie umfangreich wir unser Programm gestalten können. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Eva Herrmann ist das Stichwort. Unser werter Kollege Robert Stein war ja vor wenigen Wochen in Kanada, hat sie besucht, hat auch Interviews mit ihr geführt. Diese befinden sich auf dem Kanal der Wissensmanufaktur. Ja, und ab sofort gibt es ein neues Buch über den Fall Eva Herrmann. Der Autor Peter Mersch hat den ganzen Skandal um die damalige Geschichte bei Kerner nochmal analysiert und neu aufgerollt. Herausgekommen ist ein Buch, was er bei Robert in der Sendung Steinzeit vorgestellt hat. Der Fall Eva Herrmann, die Geburtsstunde der Lügenpresse.
Ja, ich denke, dass der Fall nach wie vor die Blaupause eigentlich war für all das, was wir im Moment beobachten, dass man im Grunde eigentlich eine Person direkt angreift und zwar sie mit Nazi-Gedankengut in Verbindung bringt, sich nicht argumentativ mit ihren Äußerungen auseinandersetzt und die Person als Ganzes versucht zu diskreditieren und vor allen Dingen der starke Bezug eigentlich zur deutschen Vergangenheit immer wieder versucht herzustellen und darüber die Argumentation, die eine Person vorträgt, im Grunde in ein schlechtes Licht zu rücken. Das ist nach wie vor eigentlich hochaktuell heute. Mhm. Und wenn man sieht, wie die Medien damals in der Sache vorgegangen sind, dass sie auch ihr einheitliches Auftreten als Gesamtsystem sozusagen, das finde ich, ist heute nach wie vor aktuell. Und mich hatte damals in dem Fall, also für mich persönlich hatte das Ereignis auch gravierende Nachwirkungen gehabt. Ich hatte vorher ein recht großes Vertrauen eigentlich in dem, was in den Medien insgesamt veröffentlicht wird. Natürlich hatte ich auch immer gedacht, vielleicht das, was dort in der Bild-Zeitung steht, ist irgendwie nicht ganz so wahr und vielleicht dort ist mal ein Fehler. Aber dass das Mediensystem insgesamt dann doch die Sachen wieder gerade rückt und man am Ende sich auf die Informationen verlassen kann, das hatte ich bis dahin immer noch geglaubt. Und nun gab es da einen Fall, wo ich sagen muss, der im Grunde sehr klar bewertbar ist. Da gibt es nichts zu diskutieren. Mhm. Frau Herrmann hatte eine Äußerung gemacht, die man im Nachhinein, zu Beginn des Skandals lag die Äußerung nicht vor, aber im Nachhinein lässt sich sehr klar nachlesen, was sie genau Wort für Wort gesagt hat. Mhm. Und das ist eben halt falsch interpretiert worden und nicht von Einzelpersonen, sondern von allen.
Und das war eine Pressekonferenz am 6. September 2007 und da hat sie über ein Buch gesprochen, das sie veröffentlicht hat, das Prinzip Arche Noah. Und diese Worte, also quasi die fehlende Wertschätzung der 68er bezüglich der Familienwerte, hat eine einzelne Journalistin eben so ausgelegt, als könnte man das als Lob für die Wertschätzung der Mutter durch die Nationalsozialisten verstehen. Und dieser Interpretation haben sich dann mehr oder weniger, hat sich die gesamte Presse angeschlossen und sogar der Bundesgerichtshof. Ja, jetzt ist die Frage, was hat Eva Herrmann damals genau gesagt und wie kam es dann eben zu dieser Interpretation durch die Frau Barbara Möller vom Hamburger Abendblatt?
Ich muss dazu sagen, ich bin ein Ex-68er, habe auch damals zu Beginn meines Studiums die gesamte Literatur, die damals sozusagen aktuell war, sage ich mal so, Max Horkheimer, Marcuse und so weiter, das habe ich alles eingehend gelesen und habe mich in diesem Zusammenhang auch mit den familienpolitischen Vorstellungen der 68er auseinandergesetzt. Die 68er haben ja diese Kommunen propagiert, sie haben die anti-autoritäre Kindererziehung, die Kinderläden und so weiter, das wurde damals alles propagiert und es sollte vor allen Dingen tatsächlich die Kleinfamilie aufgelöst werden und durch andere Familienverbünde wie diese Kommunen ersetzt werden, weil man aus zwei wesentlichen zentralen Arbeiten, einmal von Wilhelm Reich und andererseits von Horkheimer, geschlossen hatte, dass die angeblich die Kleinfamilie, die autoritäre Kleinfamilie verantwortlich war für den autoritären Charakter im Dritten Reich und der habe eben den Faschismus erst ermöglicht.
Also quasi die 68er wollten die Keimzelle eines faschistischen Systems wegmachen.
Ja, sie wollten, dass nicht mehr dieser autoritäre Charakter erzogen werden konnte. Und der würde angeblich durch die Kleinfamilie mehr oder weniger automatisch erzogen, durch die autoritäre Kleinfamilie, wo der Vater, der Ernährer, das Sagen hat. Ja. Und sozusagen bestimmend auf die ganze Erziehung ist. Und das wollten sie abschaffen. Und darauf bezieht sich, also für mich unmittelbar verständlich, Frau Eva Herrmann in aller Klarheit in dieser Äußerung. Das heißt, auch ihr kleiner Einwand zu dem, sie macht dann einen kleinen Abstecher, das war ein ganz schlimmer Führer, das wissen wir alle, macht sie in ihrer Aussage. Damit sagt sie, ich kann verstehen, dass die 68er damals alles abschaffen wollten, was das Dritte Reich hervorgebracht hat. Mhm. Aber es ist eben auch das abgeschafft worden, was damals gut war, also 1968, zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland gut war.
Und das damals hat die Frau Möller dann so interpretiert, dass sie die Wertschätzung der Familie durch die Nationalsozialisten gelobt hat.
Ja. Wobei ich gar nicht verstehen kann, wie man darauf überhaupt kommen kann, denn wie gesagt, 68er Zeit ist 23 Jahre nach der Abschaffung des Dritten Reichs. Das wurde ja durch die Alliierten und nicht durch die 68er abgeschafft. Also so wirkungsstark waren wir nun doch wieder nicht.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, wie sitzt da schon mit gespitzter Feder und wartet nur darauf, bis sie irgendetwas hört, womit sie schießen kann.
Ja, das im Grunde entweder bewusst falsch verstanden oder es war eben halt gelegt durch die ganzen Vorarbeiten von anderen. Sie hat im Grunde eigentlich eine Stelle gesucht, wo sie ansetzen kann und das ist dann geschehen. Das Schlimme ist jetzt nicht, dass sie so geschrieben hat. Da kann man jetzt immer noch eigentlich im Grunde dann Einwände gegen erheben, könnte gegen klagen oder was auch immer. Das Schlimme ist, dass vor der wirklichen Veröffentlichung dessen, was Eva Herrmann wirklich gesagt hatte, also bevor das Tonband denn mal vorlag, alle anderen schon nachgelegt haben und damit eigentlich die Sache fixiert haben.
Peter Mersch im Gespräch mit Robert Stein gibt es auf Nuviso Plus und auch in den kommenden Tagen natürlich auf unserem YouTube-Kanal für alle in voller Länge kostenfrei zu sehen. Frank Stoner war diese Woche da und er hat natürlich auch wieder eine schöne Stoner-Sendung aufgezeichnet, aber vor allem war es ihm ein Anliegen, mal eine Hashtag-Folge über eine Personalie zu machen, die in dem Trump-Karussell seit neuestem eine Rolle spielt. Es ist kein Unbekannter, bereits seit den 80er Jahren hat er seine Finger mit im Spiel in viele Belange südamerikanischer Länder, sogar in die Iran-Contra-Affäre war er tief verstrickt und in den Venezuela-Putsch 2002 Elliot Abrams, ein ja wahrlicher Political Hitman und Trumps neuer Mann für Venezuela.
Ja, in den 80ern war sein Hauptfokus auf Mittelamerika. Es ist ja seit der Monroe-Doktrin für die Amerikaner in ihrem Selbstverständnis, das ist der amerikanische Hinterhof. Das ist amerikanische Einflusszone, aus dem Selbstverständnis der Mächtigen bestimmen die, was dort Sache ist. Jetzt gab es dort in den 80er Jahren in Lateinamerika, Mittelamerika, viele Befreiungsbewegungen, die man ja allgemein so als links einstuft, was sie vielleicht auch waren, sozialistisch,
die bolivarische Revolution.
Und weil dort einfach viele Dinge auch ungerecht liefen. Und damals war Elliot Abrams einer, der in den verschiedenen Ländern dafür gesorgt hat, mit allen schmutzigen Mitteln hier die gewollten Politiker durchzusetzen und andere niederzumachen.
Also Stichwort Regime-Change.
Regime-Change. Ja. Und in dieser Zeit, damals in Mittelamerika, da sind auch richtig üble Dinge passiert. In Guatemala reden wir von Massakern, auch an Zivilbevölkerung, an Eingeborenen. Ich war selber in den 90ern dann in Guatemala und da war das immer noch zu spüren, auch gerade in abgelegenen Dörfern, wo die Indio-Bevölkerung ist. Die waren alle noch traumatisiert von diesem Eingreifen von Amerika in ihre Belange. Und das hat viel zu tun mit Wirtschaft, auch mit hier United Fruit Company, Chiquita Bananen und so weiter. Das ist Elliot Abrams ist sozusagen damals in den 80ern schon ein politischer Hitman gewesen, um in Lateinamerika aus amerikanischer Sicht hier aufzuräumen. Und werden ihm dort schwerste Menschenrechtsverletzungen und Kriegstreiberei vorgeworfen. Ja.
In Venezuela fand 2002 ein Putschversuch statt, der dank eines irischen Dokumentarfilmteams auch sehr gut festgehalten wurde, die wirklich zufälligerweise zu dem Zeitpunkt eine Dokumentation über Hugo Chavez drehen wollten. Und dann sind die genau in diesen Putsch dann im April 2002 reingeraten und konnten durch ihre Aufnahmen auch viele offizielle Verlautbarungen, die damals eben über die Medien weltweit gegen Chavez gestreut wurden, er würde angeblich auf Demonstranten schießen lassen und so weiter, wurden dadurch auch mit widerlegt. Und am Ende hat der Putsch nicht funktioniert, weil eben die Solidarität für Chavez im Volk dann einfach zu groß war. 1 Million Menschen versammelten sich da um den Präsidentenpalast damals und forderten sozusagen ihren Präsidenten zurück. Und der damalige Interimspräsident Pedro Carmona, der auch dick ins Privatölgeschäft involviert war oder ist in Venezuela, der war sein Kontrahent, weil nämlich Chavez damals angefangen hat, die ja damals noch in Privatbesitz befindlichen Ölfirmen, die Öl gefördert haben in Venezuela, zu verstaatlichen. Ja, und damit war natürlich Washington ein Dorn im Auge.
Richtig. Da sind wir wieder bei diesen großen geostrategischen Fragen, Petrodollar und so weiter. Und das ist heute immer noch so. Das ist der Grund, warum Venezuela überhaupt eine Rolle spielt. Ja, weil Venezuela halt, so schätzt man, die größten Erdölreserven der Welt hat. Mehr als Saudi-Arabien und so weiter. Deswegen spielt Venezuela so eine große Rolle.
Ich habe gehört, im Jemen sollen noch größere Vorräte sein, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, interessant, aber, ist auch nicht gerade friedlich dort in den Ländern. Ne?
Ja, aber genau, eine der größten Ölreserven der Welt liegen dort. Und jetzt ist es eben besonders interessant, dass genau dieser Elliott Abrams, der damals einer der Mitorganisatoren dieses gescheiterten Putschversuches in Venezuela war, jetzt eben Ende Januar von Donald Trump als Sonderbeauftragter für Venezuela beauftragt wurde. Ja, das ganze Machtgerammel um Guaido und auch Stromausfälle, die sich in Venezuela ereignen, könnten Teil dieses geopolitischen Spieles sein, was Menschen wie Elliott Abrams eben so spielen. Naja, interessant ist noch die Tatsache, dass Deutschland jetzt schon tief in diesen Konflikt mit involviert ist. Nämlich mit der Ausweisung des deutschen Diplomaten haben wir ja eine Situation, in der jetzt Venezuela sozusagen Drohungen gegen Deutschland vorgeworfen werden. Dabei hat sich die venezolanische Regierung schlichtweg auf eine Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages berufen, die nämlich selber festgestellt hat, dass sich der deutsche Diplomat in Venezuela eigentlich gegen die üblichen Regeln und Sitten der Deutschen benommen hat. Nämlich er hat den Interimspräsident Guaido als Präsident anerkannt sozusagen in persona und hat ihn in Empfang genommen. Naja, und das hat natürlich wenig mit Neutralität zu tun. Und mit diesem Argument hat die venezolanische Regierung argumentiert. Naja, man kann drüber streiten. Ich kann es fast ein bisschen nachvollziehen. Kommen wir zum nächsten Thema. Wenn man sich so in der Welt umsieht, egal auf welchem Kontinent, brodelt's. Ja, und man fragt sich, wo kommt eigentlich wirklich dieses ganze Elend und Unheil her? Wir leben im 21. Jahrhundert. Hat das Ganze eigentlich einen Ursprung? Genau das ist die Frage, die sich Frank Stoner diese Woche bei seinem Format Stoner Frank und Frei gestellt hat. Und er hat eine interessante Theorie ausfindig gemacht, nämlich die Saharasia-These. Und die stellt er uns in seiner aktuellen Sendung vor.
Ja, was bedeutet die Saharasia-These? Als erstes mal der Name spricht ja schon für sich. Das ist aus zwei Worten gebildet. Sahara und Asia, Sahara und Asien. Und die Grundidee von James Damio und von der Saharasia-These ist, dass es diesen Wüstenstreifen, man kann es hier schon auf der Cover hier ein bisschen entdecken, ich habe auch noch eine Weltkarte, da sehen wir es noch ein bisschen besser. Es gibt hier diesen Wüstenstreifen. Das große hier ist in Nordafrika Sahara und es geht dann hier rüber über die arabische Halbinsel bis nach Asien rein, bis hier oben, so Wüste Gobi, China und so weiter. Und diese Wüstenstreifen, das ist, was er als Saharasia bezeichnet. Sahara und Asien. Und die Idee, die er hat, ist, dass dieser Wüstenstreifen früher keine Wüste war. Und es gibt einiges, was dafür spricht. Zunächst mal interessantes Wort bei uns. Sprache ist immer so ein interessanter Schlüssel, wo man so Zugang finden kann. Ne? Das Wort Wüste. Eine Wüste bei uns heißt immer, dass etwas verwüstet wurde. Das Wüste heißt, dass vorher aber was anderes war. Und dann wurde es verwüstet, dann war es dann wüst und leer. Aber vorher war was. Das ist schon mal in unserer Sprache auch so ein Hinweis. So. Und tatsächlich die Idee, dass dieser Bereich mal grün war, der ist uns woanders auch schon begegnet. Ich möchte mal an eine Geschichte erinnern, die ins Zeitalter des Mittelalters der Kreuzfahrer reinreicht. Als so die Kreuzfahrer hier in den arabischen Raum gekommen sind, von den blühenden grünen Landschaften hier Europas, dann waren die auch geschockt von der Wüste. Die haben es gesehen, boah, das ist echt, okay, man kannte schon Spanien, trockene Gebiete, aber ich meine, wenn du mal hier bist, und es wurde auch nicht permanent gekämpft dort über die Jahrhunderte, wir reden ja im Zeitalter der Kreuzzüge, da gab es auch Jahrzehnte, wo da nicht gekämpft wurde, wo dann wirklich hier ein Austausch auch war, wo auch europäische Ritter hier richtig mal reingekommen sind in die Wüste dort. Und es geht halt schon von damals so die Geschichte, dass eben viele von diesen Rittern, die so aus lieblichen Mitteleuropa kamen, aus den deutschen Landen, aus Frankreich und so, dass die da schockiert waren. Boah, wie trocken und karg und lebensfeindlich das dazu wirkt. Und es wurde sich schon damals, haben sich so Tempelritter, manche von denen waren auch sehr esoterische Leute, also die waren auch an den esoterischen Traditionen interessiert. Und da gab es einen regen Austausch in Friedenszeiten zwischen der abendländischen europäischen Kultur und der morgenländischen, der arabischen, die dann ja wiederum auch Connections hat hier noch weiter hinter. Da gab es einen wunderbaren Austausch auch und unter anderem eben auch sind so esoterische Traditionen ausgetauscht worden. Und da gibt es, es geht auf diese Zeit zurück, auch diese Geschichte, das haben sich eben die Templer schon erzählt. Das ist ketzerisches Wissen so. Ich sage auch nicht, dass es eins zu eins so war, aber interessant ist doch, dass schon vor 1000 Jahren auch schon solche Geschichten erzählt wurden. Nämlich, dass auch die Idee, dass irgendwie diese arabische Welt mal, dass das alles fruchtbar war. Dass es eine Welt war der Sinnlichkeit, der Gewürze, des Überflusses und so weiter. Ja? Und Düfte und dass es ein Überfluss war. Gerade wenn du aus Europa gekommen bist, wo dann auch harte Winter und so hast, war das eigentlich so sozusagen, wow, Überfluss. Und dann, so geht eben dieses Wissen, dann hat irgendwie, wurde sozusagen die Göttin, und das ist ja so diese einheitliche Linie, die wir haben in allem dem, was wir Paradies und so weiter nennen, dass eben Fruchtbarkeit das Hauptkonzept war, was, wenn man überhaupt irgendwas angebetet hat, dann halt Fruchtbarkeit. Ihr erinnert euch an die Statuen mit den hier schon Zehntausende von Jahren alt, hier vom, die wie hieß denn nochmal, die Venus vom Holefels oder auch die Venus von, wie hieß die andere nochmal, egal, aber ihr erinnert euch an die großen Brüste und die überdimensionierten Geschlechtsteile. Fruchtbarkeit, das, wo sich alle einig waren, das ist, was halt das Konzept ist, was das Leben am Leben erhält. Und so soll es hier auch gewesen sein. Und dann, das erzählt sich eben diese ketzerische Geschichte, dann haben die Menschen die Göttin verraten und haben der großen Göttin nicht mehr gehuldigt. Und die Story geht tatsächlich sogar so, dass es Mohammed war, der vom Stamm der Koreschiten kam. Und Koreschiten, da sagt man das, die waren eingesetzt um ein Heiligtum von Kore, eine Göttin, ja, um deren Heiligtum, was dort gewesen sein soll, um sich darum zu kümmern. Und aus irgendeinem Grund kam es aber dazu ein Bruch und Kore wurde nicht mehr gehuldigt und aus den Worten Kores wurde der Koran und es wurde auf einmal ist es komplett umgekippt und es wurde aus einem Göttinnenkult, Fruchtbarkeitskult, wenn du willst, wurde plötzlich so ein patriarchisches System. Und die Story geht halt, dass in dem Augenblick, wo man sozusagen nicht mehr der Fruchtbarkeit gehuldet, dass dann die Göttin sich zurückgezogen hat und das Land wurde trocken. Und wurde halt unfruchtbar.
Saharasia oder wie kam das Unheil in die Welt? Dieses Thema bei Frank Stoner gibt es auf Nuviso Plus und dort warten im Übrigen noch einige andere Ausgaben von Stoner, Frank und Frei, weil bei weitem nicht alle Ausgaben werden hier in dieser News-Sendung vorgestellt. Da wartet also noch die eine oder andere Überraschung. Auch bei Robert Stein hatten wir noch weitere Gäste. All das findet ihr auf Nuviso Plus. Und wie gesagt, mit einem Nuviso Plus-Abo könnt ihr unsere Arbeit unterstützen. Das ist die einzige Einnahmequelle, die wir haben, mal abgesehen von ein paar Werbeeinnahmen von YouTube. Ansonsten GEZ-Gelder bekommen wir nicht. Größere Unterstützer haben wir nicht. Es ist tatsächlich ganz alleine euer monatlicher Beitrag, der uns all diese Arbeit und all diese Formate produzieren lässt. Dafür einmal recht herzlichen Dank. Unser Kanal zählt über 140.000 Abonnenten. Die Klickzahlen steigen leider nicht. Das liegt wahrscheinlich an den YouTube-Algorithmen, weil wir uns eben mit Themen beschäftigen, die ja nicht so gefragt sind in der werbetreibenden Industrie. Und die werden dann natürlich von YouTube auch nicht gerade bevorzugt empfohlen. Das ist also alles nachvollziehbar. Deswegen nochmal an euch der Aufruf. Ihr seid wirklich extrem wichtig für unser Programm. Ja, und ich hoffe, wir haben euch diese Woche wieder interessante Inhalte präsentieren können. Für nächste Woche haben wir natürlich auch schon wieder einiges geplant. Vielen Dank fürs Zugucken für diese Woche. Lasst bitte einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, denn auch das trägt zur Verbreitung unserer Videos bei und hilft viel mehr, als der eine oder andere wahrscheinlich denkt. So, und jetzt habe ich tatsächlich genug geredet. Schönes Wochenende euch und bis nächste Woche.